SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon mit 9 Büchern aus den USA, Frankreich, Deutschland und Norwegen. Und mit einer Würdigung des Lyrikers Wulf Kirsten zu seinem 85. Geburtstag. Dazu Musik von der amerikanischen Singer-Songwriterin Madeline Peru. Anthem heißt ihr aktuelles Album.
Here I am awake in a wilderness of lies, trying to assemble a suitable disguise. Bleary-eyed and seeking signs I recognize. Someone I can count on to be there as my guide. All my heroes were failures in their eyes. Losers, drunkards, fallen saints and suicides.
Die Amerikanerin Madeline Peru macht die Musik zu dieser Lesenswertsendung, in der wir gleich zu Beginn über den Atlantik schauen, auf Trumps Amerika, dem Bret Easton Ellis sein neues Buch White widmet. Die junge deutsche Autorin Helene Bukowski entwirft in ihrem Debüt Milchzähne ein beklemmendes postapokalyptisches Tableau, das viel über unsere Gegenwart erzählt. Die Französin Violaine Usement schreibt in ihrem Roman Erstling Die Entflohene hart und offen über das Verhältnis zu ihrer manisch-depressiven Mutter. Und der Norweger Geir Gulliksen spürt in Geschichte einer Ehe jenem Knacks nach, der das Ende einer langen Beziehung einleitet. Außerdem sprechen wir über Erdanziehung, den neuen Gedichtband des großen deutschen Lyrikers Wulf Kirsten, der am 21. Juni seinen 85. Geburtstag feiert.
I feel a fever break underneath my skin. The earth begins to shake, trees bending in the wind. The world's always changing, it's changing in my sleep. For the first time I'm praying for my soul to keep. All my heroes were rebels on the run. Plagiarizers, vagabonds, and vagrants, everyone. But they lit fires in the shadows. All my heroes cut pathways through the narrows. All my heroes.
American Psycho hieß der Skandalroman, der den amerikanischen Autor Bret Easton Ellis Anfang der 90er Jahre auch hier bei uns schlagartig berühmt machte. Im Mittelpunkt ein serienmordender Banker, der den New Yorker Bauunternehmer Donald Trump als Vorbild anhimmelt. Ellis war das geniale Sprachrohr der Reagan-Ära, einer Zeit, die zwischen Größenwahn und Verzweiflung schwankte. Er schilderte das Empfinden einer bestimmten Generation, Schicht und Hautfarbe. Ellis wurde zum Darling der Literatur- und Filmszene, erhielt astronomische Honorare und tummelte sich mit Hollywood-Stars. Mit seinen späteren Büchern konnte er an die frühen Erfolge nicht mehr anknüpfen. Was er in den letzten 10 Jahren gemacht hat und was das mit seinem neuen Werk Weiß zu tun hat, das erzählt unser Kritiker Ulrich Rüdenauer.
Der Ruhm von Bret Easton Ellis hat ein wenig an Glanz verloren. Fast 10 Jahre ist es her, dass sein letzter Roman erschienen ist. In der Zwischenzeit schrieb er Drehbücher, unterhielt sich auf einem eigenen Podcast mit Prominenten und schickte, meist nachts und betrunken, Twitter-Nachrichten in die Welt, die nicht selten bei homosexuellen Verbänden oder Feministinnen für Verstörung und Unmut sorgten. Von seiner Karriere, dem Filmgeschäft seiner Generation und den von ihm verachteten Millennials, seinen Tweet-Attacken und den Reaktionen darauf, handelt sein jüngstes Werk. Weiß ist das erste nicht-fiktionale Buch von Bret Easton Ellis. Eine Mischung aus Memoir und Essay, Verteidigungsschrift und Anklage, Zeitdiagnose und Ressentiment.
Der Wunsch, wieder Prosa zu schreiben, hatte jahrelang schwach in meinem Inneren gepocht, aber nicht innerhalb der künstlichen Grenzen eines Romans, wie ich das inzwischen beurteilte. Tatsächlich hatte ich mich über ein Jahrzehnt von der Vorstellung des Romans weggekämpft.
Weiß ist schonungslos, eitel, lustig, lächerlich, ärgerlich, blöd, klug, langweilig, oberflächlich, unterhaltsam, widersprüchlich und halbgar zur selben Zeit. Es ist geschrieben aus der Freude am Streit und der Provokation und zeigt zugleich einen empfindlichen Autor, der gar nicht verstehen kann, warum die Leute so heftig auf seine Twitter-Invektiven reagierten.
Eine toxische Haltung schien aus jedem Post, jedem Kommentar, jedem Tweet zu dünsten, ob sie nun wirklich da war oder nicht. Dieser Zorn war neu, so etwas hatte ich noch nie erlebt, und er war verbunden mit einer Anspannung und einem Druck, die ich jedes Mal spürte, wenn ich mich online wagte. Dem Gefühl, ich würde gleich einen Fehler begehen, anstatt einfach nur eine Ansicht äußern oder einen Scherz machen oder jemanden kritisieren oder dergleichen.
Die Reaktionen auf Bret Easton Ellis lassen sich gut aus den Ambivalenzen seines Buches erklären. Weiß. Der Titel ist einerseits eine Hommage an Joan Didion, deren berühmte Essaysammlung aus den 60ern White Album heißt, zum anderen aber auch die Position, aus der heraus Ellis trotzig schreibt. Ein bisschen ironisch ist der Titel zudem, denn die Wortmeldungen des weißen, privilegierten Mannes stehen ja heute eher unter Generalverdacht. Weiß also schildert zunächst das Aufwachsen des jungen Bret Easton Ellis in Zeiten des Empire. Damit ist die prädigitale Welt und die Zeit vor 9/11 gemeint, als Kultur noch eine Deutungshoheit zugestanden wurde. Tatsächlich sind diese autobiografischen Passagen nicht ohne Charme. Wenn er beschreibt, wie etwa das sexuelle Begehren allein durch harmlose Zeitschriftenfotos entfacht wurde, wie schwierig und besonders es war, manche Filme sehen zu können und was all das einem jungen Menschen bedeuten konnte, eben weil es nicht fortwährend verfügbar war, das ist ein kleiner Bildungsroman. Und er illustriert an vielen Beispielen die Unbedingtheit des Kunstgenusses, die gleichzeitig eine gewisse Urteilsfreudigkeit mit sich bringt. Egal wie hart und ungerecht sich dieses Urteil in den Ohren anderer anhören mag. Das ist auch der Grund, warum er mit den sogenannten Millennials, er nennt sie Generation Schneeflocke oder Generation Weichei, nicht zurechtkommt.
All diese Filme und so weiter konsumierten wir. Und nichts davon triggerte uns. Wir trugen keine Wunden davon, weil die düstere Stimmung dieser Ära allgegenwärtig, weil Pessimismus die nationale Haltung und cool und hip war. Alles war Schwindel, alle waren korrupt und wir lernten es auf die harte Tour. Man könnte meinen, dass wir deshalb alle verkorkst sind, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet kann es auch sein, dass es uns stärker gemacht hat.
Bret Easton Ellis lebt mit einem verweichlichten Millennial, dem Sänger Todd Michael Schulz, zusammen. Dieser taucht immer wieder in seinen Texten und Tweets auf. Er fungiert als Prototyp des hyperempfindlichen, hyperkorrekten 20-somethings, der laut Ellis beim geringsten Anlass hysterisch wird und am liebsten unter den Rockschoß der Mutter schlüpfen würde. Aber das ist natürlich auch ein Klischee, an dem Ellis selbst kräftig bastelt und das er maßlos in alle möglichen Richtungen dehnt. Und hier fängt dann auch das Problem an. Ellis nimmt seine in den 80ern erworbene Fähigkeit zu provokativen Beurteilungen und Verurteilungen und überträgt sie auf alle möglichen Bereiche, die nicht mehr alleine ans Ästhetische rühren. Zwar hat er vollkommen recht, dass der Sensibilität der Millennials, denen Kunst nur noch mit Triggerwarnungen zugemutet werden kann, ein ziemliches Missverständnis von Diskurs und kritischem Bewusstsein zugrunde liegt. Und auch die Identitätspolitik der letzten Jahre, die mitunter heikle Formen von Selbststilisierung und Selbstviktimisierung angenommen hat, muss durchaus hinterfragt werden. Aber darauf mit Beleidigung zu reagieren, wie es Alice munter tut, dann aber selbst beleidigt zu sein, wenn eine Reaktion folgt und diese Reaktion sogar als Zensur zu begreifen, ist vermutlich eher kontraproduktiv. Ein weiteres heikles Thema in diesem Buch ist Donald Trump. Alice hat ihn nicht gewählt, er hat gar nicht gewählt. Regt sich aber furchtbar auf über die Weltuntergangsstimmung, die die von ihm so bezeichnete Linke nach der Amtsübernahme des Immobilienhais erfasst habe.
Ich bin im Grunde Romantiker und habe nie geglaubt, dass Politik das dunkle Herz der menschlichen Probleme und unserer gesetzlosen Sexualität lösen kann. Oder dass ein bürokratisches Pflaster die tiefen, widersprüchlichen Gräben und die Grausamkeit, die Leidenschaften und die Betrügereien heilen kann, die das Menschliche ausmachen. Als mein traumatisierter Partner mich kritisierte, weil ich wegen der Wahl nicht wütender war, und das 5 Monate danach, gab ich ärgerlich zurück, dass ich nicht mehr über Trump reden wolle. Er sei mir egal. Er sei zum Präsidenten gewählt worden. Finde dich damit ab.
Alice' Erregung angesichts der Empörung gegenüber Trump ist um einiges größer als die über die Handlungen und Reden von Trump selbst. Und das hat einen sehr simplen Grund. Alice interessiert sich nicht für Politik. Er hält sie ohnehin für absurd. Ihm geht es um Oberflächen und Ästhetik. Die politische Tragweite, die zugrunde liegende Korruption, die symbolische Dimension eines Phänomens wie Trump erfasst Bret Easton Ellis nicht im geringsten. Oder besser, er will sie nicht erfassen. Haltung zeigt er nur in Bezug auf ästhetische Fragen. Die Analyse tieferer Strukturen, etwas, was man einmal Ideologiekritik genannt hat, ist seine Sache nicht. Hier wird sein Buch geradezu ärgerlich, eindimensional, ja, ideologisch und verbohrt, gerade dann, wenn er in Sachen Trump für größere Toleranz plädiert. Am Ende dieses auf erhellende Weise misslungenen Buches muss man leider konzedieren, dass Bret Easton Ellis zwar für die absolute Unabhängigkeit des Redens, Hassens, Missverstehens, Behauptens und Denkens plädiert, letztlich aber doch nur der verschwörerischen These rechter Medien von einer linksliberalen Hegemonie anhängt. In Zeiten von wahrhaftiger rechter Gewalt, von Hate Crimes, rassistischen Polizeiübergriffen und einem immer wieder verbal Amok laufenden Präsidenten erscheinen diese Betrachtungen eines Unpolitischen doch allzu politisch und tendenziös. So ist Weiß, neben allem anderen, was es auch noch ist, ein ziemlich trauriges Buch über die Erfahrungen der Jugend, die absolut gesetzt werden, und über das Verschwinden des Analogen. Bret Easton Ellis stammt aus einer anderen, vielleicht einer besseren Zeit, in der manche Formen kultureller Aneignung und Abneigung mit der Geste eines Cowboys ausagiert werden konnten. Aber Kraftmeierei und Zynismus sind als Mittel problematisch geworden, wenn die Politik insgesamt zynisch und kraftmeierisch geworden ist und weder Affirmation noch Ironie mehr aus dem Dilemma heraushelfen. Es bedürfte Ernsthaftigkeit, Analysekraft, Haltung, um die derzeitige politische und kulturelle Krise zu begreifen. Bret Easton Ellis ist dafür zweifelsohne der falsche Mann.
Ulrich Rüdenauer über Weiß von Bret Easton Ellis. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. 320 Seiten erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Here we are, gathered here, dressed in our finest, drinking whiskey and beer, gathered to pay tribute to the ghosts of a tomorrow that never comes. Hey, bartender, put that bottle down. My head's already spinning way too fast around. But I'll make one final toast to the ghost of a tomorrow that never comes.
Der wohl düsterste Roman dieses Frühlings heißt Milchzähne, das Debüt der 26-jährigen Helene Bukowski, die in Hildesheim kreatives Schreiben studiert. In surrealen Bildern entwirft Bukowski da eine düstere, dystopische Parabel. Eine mysteriöse Gemeinschaft, die sich nach einer Katastrophe vom Rest der Welt abschottet, wird zum Sinnbild für die sozialen und klimatischen Veränderungen unserer Zeit. Unseren Rezensenten Jérôme Jaminet hat der Roman beeindruckt. Milchzähne ist auch unser Buch der Woche.
Manchmal hockt Edith tagelang im Kleiderschrank und starrt die Wand an. Bilder vom Meer hängen dort. Erinnerungen an ihre Herkunft. Der Schrank ist ein Refugium in einem Refugium in einem Refugium. Denn Edith wohnt zurückgezogen mit ihrer Tochter Skalde in einem heruntergekommenen Haus am Rande einer Gemeinschaft, die sich vor Jahren infolge einer Klimakatastrophe von der Außenwelt abgeschottet hat.
Ediths Schrank nahm eine ganze Wand ihres Zimmers ein. Die Spiegeltüren ließen den Raum doppelt so groß erscheinen. Kein einziges Kleidungsstück hing mehr auf den silbernen Bügeln. Wenn ich die Schranktüren öffnete, bewegten sie sich klimpernd im Luftzug. Die Innenwände hatte Edith mit Bildern vom Meer tapeziert. Sandstrand, helle Dünen, angespülte Algen, bemooste Wellenbrecher, ein Pier im Nebel, eine ausgebombte Strandpromenade. Sie betrat das Zimmer nur noch, um sich in den Schrank zu setzen und die Bilder im Licht der Taschenlampe zu betrachten.
Das Meer im Kleiderschrank. Näher können sich Weite und Enge nicht kommen. Milchzähne, das Debüt der 1993 in Berlin geborenen Autorin Helene Bukowski, ist voller Spannungen zwischen Fernweh und Heimatgefühl, Mutter und Tochter, Insidern und Outsidern, der Gemeinschaft und dem Fremden. Für die junge Skalde gilt, die Grenzen ihres Grundstücks sind die Grenzen ihrer Welt. Was es jenseits der Brombeerhecke gibt, erfährt die Ich-Erzählerin zunächst nur aus Büchern, die überall in der zugemüllten Wohnung herumliegen. Aber als sie ihren ersten Milchzahn verliert, bricht sie aus, erkundet die Landschaft.
Am nächsten Tag verließ ich das Grundstück. Ich wollte mich nicht mehr an Ediths Regel halten. Der Wald stand, als hätte er all die Jahre auf mich gewartet. Ich untersuchte die Rinde der Kiefern, verschob Nadeln auf dem Boden, steckte zwei Tannenzapfen in die Tasche meines Regenmantels und lag, bis es dunkel wurde, in einer Kuhle zwischen den Wurzeln, den Blick in den Zweigen über mir. Ich verstand, dass ich auch hier hingehörte und dass die Landschaft jenseits des Hauses, des Gartens, auch für mich gemacht war.
Helene Bukowski studiert kreatives Schreiben in Hildesheim. Mit Institutsprosa und selbstbezüglicher Literatur hat ihr Debütroman gleichwohl nichts zu tun. Denn diese Autorin verfügt über ein scharfes Sensorium, mit dem sie politisch virulente Themen glasklar erfasst. Und sie versteht es meisterhaft, daraus eine verstörende dystopische Parabel zu entwickeln. Eine Parabel auf die beiden parallel verlaufenden Klimawandel unserer Zeit, den meteorologischen und den sozialen. Auf die Bewohner des unbenannten Ortes kommt nämlich etwas Furchtbares zu, eine Rothaarige. Auf einer ihrer Exkursionen trifft die mittlerweile erwachsene Skalde nämlich auf Maisis, ein fremdes Kind. Die abergläubische Gemeinschaft würde das Mädchen mit den Hexenhaaren am liebsten gleich aufknüpfen. Bald schon nähert sich eine kleine Menschengruppe dem Haus, in dem Skalde die Kleine versteckt hält. Sie sei in der Gemeinschaft nicht erwünscht, gehöre nicht zum Ort. Als wenig später zwei Bewohnerinnen verschwinden, verdächtigt die Gemeinde das Kind. Dann spitzt sich die Lage zu.
Seit Jahren leben wir hier friedlich. Dann taucht das Wechselbalg auf und nun das. Wie kann das nichts miteinander zu tun haben? Erklär mir das. Ich schwieg. Eggert wollte wieder einen Schritt auf mich zumachen, doch Leva hielt ihn fest. Das bringt sie uns auch nicht wieder, sagte sie zu ihm. 3 Tage hast du Zeit, das Kind an uns auszuliefern, sonst hole ich es mir, sagte er. Levi zog ihn zurück zum Haus. 3 Tage, wiederholte er. Ich stieg in den Pickup und beeilte mich, vom Hof zu fahren. Im Rückspiegel sah ich, wie sie mir nachschauten. Erneut begannen die Schäferhunde zu bellen. Selbst als ich unser Haus erreichte, hatte ich noch das Gefühl, sie zu hören.
Milchzähne spielt in einer unwirtlichen, menschenfeindlichen Gegend, an der sich allerlei bizarre Dinge ereignen. Möwen mit versenkten Federn fallen wie in Lars von Triers Melancholia vom Himmel. Doggen werden mit Rinde gefüttert. Aus Kaninchenfellen werden schussfeste Mäntel genäht. Es sind solche surrealen Stimmungsbilder, die Bukowski in dunklen Gouachefarben malt. Mit äußerster sprachökonomischer Effizienz gelingt es ihr, eine immer beklemmendere Atmosphäre zu schaffen, die sich dem Leser wie eine Schlinge um den Hals legt und ihm langsam die Luft abschnürt.
Die Doggen verschwanden an dem Tag, an dem wir glaubten, es gäbe ein Gewitter. Gegen Mittag hatte der Himmel eine fast schwarze Farbe angenommen. Die schwüle Luft knisterte, elektrisch aufgeladen.
So sinnlich ihr Erzählen auch ist, die Autorin gibt uns mehr zu denken als zu sehen. Zwar leuchtet sie höchst kunstfertig und bedächtig die Hintergründe der Handlung an, aber vieles lässt sie auch im Halbdunkel stehen, vieles bleibt bis zuletzt rätselhaft, skurril, befremdlich. Klar wird, wer zu der verschworenen Ortsgemeinschaft zählt und wer nicht, das entscheidet sich an den Milchzähnen. Wer sie verliert, darf bleiben, wer sie behält, muss gehen. Oder wird, wie Edith, allenfalls geduldet. Und noch etwas wird klar. Ein kultureller Protektionismus, der sich an artifiziellen Kriterien aufhängt und der die regenerative Kraft des Austauschs mit dem Fremden verkennt, führt zwangsläufig zur seelischen und moralischen Verkümmerung der Gemeinschaftsmitglieder. Sinnbildlich hierfür steht die Desertifikation der Landschaft. Mit jeder Buchseite wird es heißer. Am Ende bleibt nur die Flucht.
Das letzte Licht ließ die Stämme der Kiefern rot aufleuchten. Unter meinen Sohlen knisterte das Gras, als würde es sich gleich entzünden. Bevor ich in den Wald trat, schaute ich noch einmal zurück. Die Sonne versank hinter dem Haus. Der Himmel sah aus, als ob er brannte. Schwer war mein Herz, während ich Abschied nahm. Unvorstellbar fühlte es sich an, zu wissen, dass ich nie wieder zurückkehren würde.
Dystopische Literatur ist die engagierte Literatur der Gegenwart. Meist sind es tiefschwarze Zukunftsromane, die das Armageddon ausmalen, von selbstverschuldetem Verderben und Untergang handeln. Ihre Verfasser wollen uns damit wachrütteln. Wir sollen fundamental umdenken, echte Lösungen finden. In Milchzähne, einem Kabinettstück des Genres, blitzt in vereinzelten Gesten der Solidarität noch so etwas wie Hoffnung auf. Und sie ruht, Greta Thunberg lässt grüßen, auf den Schultern einer alarmierten Jugend.
Milchzähne heißt das Debüt von Helene Bukowski, 224 Seiten, erschienen bei Blumenbar. Jérôme Jaminet hat es vorgestellt. Mehr zu unserem Buch der Woche gibt's online auf swr2.de.
Come to, the day is new, hit the floor, crack the door, what do I see? Strange kid standing there, who is that in the mirror? Could it be me? Someone opens the bedroom door, somebody wanders the hall. Someone's crossing my kitchen floor. Wasn't there somebody I loved who lived here before?
Kirsten, geboren 1934 in Klipphausen bei Meißen, gehört seit den 70er Jahren zu den wichtigsten lyrischen Stimmen in Deutschland. Als Kind hat er den Krieg und sein Ende erlebt. Er gehörte in der DDR zur sogenannten Sächsischen Dichterschule. Er engagierte sich während der friedlichen Revolution der Wendezeit im Neuen Forum und er ist ein wacher, poetischer Beobachter des wiedervereinigten Deutschland und seiner Landschaften geblieben. Jetzt, kurz vor seinem 85. Geburtstag am 21. Juni, erscheint sein neuer Gedichtband. Erdanziehung heißt er. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir erst einmal ein Gedicht aus diesem neuen Band, gelesen von Martin Rutenberg.
Herbstgeschmack. Herbstgeschmack auf der Zunge. Wolkengebilde, die sich verräterisch auftürmen. Ein Turmfalke rüttelt und kirrt. Weiß der Himmel, was er lauthals bekennt in seiner Sprache. Die Weizenstoppel wird aufgescheibt, hinterlässt aufgestöberte Staubwolken, die sich der Erdanziehung widersetzen. Stare ballen sich, auf Drähten gereiht kurzschwänzige Mehlschwalben, Notenköpfe, die darauf warten, instrumentiert zu werden. Mehr nicht zu hören, zu sehen. Im Handkehrum geht dieser Abend hinter dem Berg im Sichtfeld zu Ende. Eine Rede bricht ab. Versprengte Bruchstücke, eben noch Worte gewesen. Land unterm Licht, das schwach wird. Zusehends schwächer im Nachlass des Tages, der schon nach Herbst schmeckt.
Das Gedicht Herbstgeschmack aus dem neuen Band Erdanziehung von Wulf Kirsten. Und im Studio begrüße ich jetzt den Braunschweiger Literaturwissenschaftler Jan Volker Rönert, ein ausgewiesener Kenner des Werks von Wulf Kirsten, das neben Lyrik auch Prosatexte umfasst. Wir widmen uns jetzt der Lyrik. Herr Rönert, Herbstgeschmack haben wir gerade gehört. Mein erster Gedanke, Verständlichkeit. Das sind sehr einladende Gedichte in einer klaren Sprache, dennoch sehr kunstvoll, sehr bilderstark. Könnte man sagen, dieses Verständliche und Einladende, aber gleichzeitig auch sehr Kunstvolle, das Sprachverliebte, ist das eins der hervorstechenden Merkmale von Kirstens Lyrik?
Ja, in jedem Fall. Also Wulf Kirsten ist ein Dichter, der, man könnte es so formulieren, nicht gern um den heißen Brei herumredet, wenn es um die poetische Rede geht. Er versucht, die Dinge wirklich sehr, sehr klar zu sagen mit den treffenden Worten. Das heißt aber nicht mit den gewöhnlichsten Worten, sondern da steckt eine ganz, ganz lange Arbeit am Wort dahinter. Und wenn man sich den Lebenslauf von Wulf Kirsten anschaut, dann weiß man auch um die Bemühungen, die es gebraucht hat, bis er so weit kam, und dieser neue Gedichtband, um es auch nochmal vorwegzuschicken, den er jetzt sozusagen zu seinem 85. sich selbst zum Geschenk macht, ist auch eine Überraschung, weil dieses Lebenswerk von ihm mit seinem 70. Geburtstag, als er einen großen Band im Ammann Verlag herausbrachte, schon abgeschlossen schien. Und nun bringt er auf der Linie dieses Lebenswerks weiter einen neuen Band heraus, Erdanziehung, der einerseits auch zurückgeht auf seine Anfänge, auf Kindheitserinnerungen. Es heißt ja, je älter man wird, umso näher rückt man auch wieder mit seinen Erinnerungen der Kindheit. Aber gleichzeitig, wie Sie gerade auch betont haben, in der Gegenwart bleibt und auch ein wacher Beobachter von seinem Standort aus, den er an der Peripherie verortet, ist.
Die Erde ist bei ihm ganz wichtig. Die kommt hier schon im Titel vor. Erdanziehung, auch bei dem Gedichtband von 1987, der Kirsten dann auch im Westen bekannt machte. Die Erde bei Meißen. Die Erde kommt immer wieder bei ihm vor. Es gibt, könnte man sagen, eine große Bodenhaftung bei dem Lyriker Wulf Kirsten, oder?
Ja, das würde er sehr unterstreichen. Er hat selber auch in poetologischen Äußerungen, beispielsweise auch in Dankesreden für die vielen Preise, die er erhielt, einer der wichtigsten Preise für ihn ist, glaube ich, auch der Annette von Droste-Hülshoff-Preis gewesen, weil die Droste für ihn eine ganz wichtige Dichterin war. Denn sie war eine der ersten im 19. Jahrhundert, die wirklich die Landschaft ins Zentrum ihrer Poesie gestellt haben. Und auch bei anderen Dichtern hat er rückwirkend sozusagen immer wieder geschaut, was ist eigentlich das Thema der Landschaft. Er kommt auch von einer starken visuellen Komponente her. Er hatte ganz viel Umgang mit Malern der sächsischen Malerschule, des späten Expressionismus auch, die ihrerseits das Thema der Landschaft im sächsischen Raum damals ins Zentrum gestellt haben. Ein Landschafter, ja, dieser Begriff, den hat er geprägt. Erdlebenbilder kommt von Carl Gustav Carus, dem Theoretiker auch der Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert.
Es geht ihm ja tatsächlich speziell um die Landschaft, nicht etwa um die pure Natur. Die kommt natürlich bei Wulf Kirsten auch vor, aber es ist gerade die Landschaft, die ihn interessiert und die er abbilden will.
Das ist ihm sehr, sehr wichtig, diese Trennung vorzunehmen zwischen dem, was man häufig ein wenig salopp und unbesehen als Naturlyrik hinstellt, und das, was der Mensch eigentlich aus der Natur macht, also die kultivierte Landschaft, die bearbeitete Landschaft, die über Jahrhunderte vor allem durch bäuerliche Tradition geprägte Landschaft, die jetzt mehr und mehr im Verschwinden ist oder schon längst verschwunden ist, der er sich ja fast wie so einen Fremdkörper noch annimmt, auch in diesen Gedichten hier, die dann eben auch in unsere Gegenwart wie so erratische Blöcke hineinwirken. Gerade auch mit dem Vokabular, das er benutzt und das aus der regionalen landwirtschaftlichen Tradition kommt. Mhm. Und das wir heute eigentlich in unserer urbanen, virtuellen Welt kaum mehr kennen. Das ist das Spannende bei Kirsten, dass er so eine Art Archivar auch dieses landschaftlichen Gedächtnisses wird, das ihm ganz wichtig ist. Mhm. Und das kann man nur hoffen, vielleicht auch wieder an Wichtigkeit gewinnt heutzutage.
Wie er diese Eingriffe, diese Brüche auch angesichts der Landschaft in die Gedichte einarbeitet, das hört man auch noch ganz schön in einem anderen Gedicht. Das heißt Herbst, das hören wir uns auch noch an.
Herbst, blank geriebene Felswände, Natur pur vor jener belassen, an die sich Perückenbäume krallen, hoch hinauf in Rot getaucht. Auf den Höhenzügen drehen sich die Mühlen der Stromerzeuger, die auf Wind setzen, soll nur wehen, woher und wohin er will. Eilfertig in die Laubfärbung hinein und schon wieder hindurch, Radfahrer im Konvoi, selbst der Flusslauf stromab, demnächst kostspielig asphaltiert, weit und wüst verstreut Kaufhallen im Gelände, Supermärkte für Heimwerker, die den Herbst festnageln wollen, heimwärts schwankend, wankend alte Weiblein, erdwärts gebeugt, an einen Hacken-Porsche gehängt, Schritt für Schritt im wechselsüchtigen Licht, herbstwärts das Leben hinab, stapfen tapfer dahin.
Herbst von Wulf Kirsten, Herr Rönert, da sieht man auch, wie Kirsten, der sich bestens in der gesamten lyrischen Tradition auskennt, gerne auch mal Wörter der Alltagssprache in seine Gedichte aufnimmt. Hier taucht der Hacken-Porsche auf, ein eher flapsiges Wort für Rollator. Er ist überhaupt, wie Sie es vorhin schon angedeutet haben, ein großer Wortsammler, der sich auch von mundartlichen Ausdrücken begeistern lässt. Starzend, geplöder, schliefrig, habe ich mir mal notiert. Auch wenn man die gar nicht gleich versteht, sind sie aber doch schon lautmalerisch eigentlich schön.
Ja, ich glaube, er besitzt in gewisser Weise die Tugend des wahren Dichters, auch überall nach Worten Ausschau zu halten, egal ob das hoch oder niedrig konnotiert ist. Sein Lexikon kennt, glaube ich, nicht diese Differenzen, sondern mehr so den poetischen Wert. Dann gibt es auch dieses Mauersegler-Gedicht im Band, was ich für eines der schönsten dieses gesamten Bandes halte, weil es sehr, sehr viele Fäden auch zusammenführt von dem, was wir gerade gesagt haben. Das heißt, das Erdnahe, aber auch die Himmelsschwünge, könnte man sagen. Vorhin waren es auch schon der Turmfalke, die Mehlschwalben, die wir im anderen Gedicht gehört haben. In diesem Mauersegler-Gedicht, wenn ich das mal zitieren darf, ist von den Mauerseglern als gefiederten Akrobaten die Rede. Und dann geht es weiter, stromlinienförmig gestylt, lebendige Pfeile, getragen von gesichelten Flügeln, Darsteller gesteigerter Szenen, tollkühner Kapriolen in waghalsiger Rasanz zu bewundern. In eleganten Schwüngen ziehen sie bis in unsichtbare Höhen hinauf, zu schwarzen Punkten verwinsicht, schweben sie wetterflüchtig, taglang über den Wolken, heißt es, mitunter den Vollmond umkreisend. Dies sah ich mit eigenen Augen. Das ist auch sehr, sehr wichtig für ihn, dieses Bezeugende des Gedichts, dass alles entweder erwandert, ergangen, erfahren sein muss oder auch erlesen in gewisser Weise. Es gibt biografische Porträtgedichte auf andere Autoren oder überhaupt Gestalten an der Peripherie der Kultur- und Literaturgeschichte. Ein Gedicht finden wir hier in diesem Band auf Nikolai Kliujew, der von der Oktoberrevolution als Kulakendichter verunglimpft wurde. Und ein anderes Gedicht auf einen eher konservativen 1848er Revolutionär, Friedrich Rohmer, an dem er ganz neue Aspekte aufdeckt. Also Kirsten lässt sich in seinem Wort Hunger nicht abschrecken von äußeren Anschein und gibt den Worten auch hier gestylt in diesem Gedicht auch eine ganz neue Valeur, die sie vorher vielleicht nicht hatten.
Er würde ja von sich nie behaupten, Wulf Kirsten, dass er ein politischer Dichter sei. Aber er streift natürlich schon politische, gesellschaftliche Themen, auch in dieser Landschaftslyrik, in diesen Naturthemen. Das fällt vor allem im ersten Teil des Bandes auf, der heißt Grundfaden. Und das erste Gedicht, das den Band eröffnet, heißt Lichtgebet. Und da ist von Lichtträgern und Armleuchtern die Rede, von Wahnanschauung als Weltanschauung drapiert, von dünkelhaftem Dunkelmann-Gemunkel. Da wird der schon ziemlich deutlich.
Ja, Wulf Kirsten hat ja auch politische Erfahrungen. Er hat sich natürlich aus seiner ländlichen Perspektive für das, was man allgemein als Naturschutz bezeichnet, zunächst eingesetzt. Einer seiner früheren Bände, 1977 erschienen, hieß Der Bleibaum. Der Bleibaum ist eigentlich ein Fachausdruck im Druckergewerbe für die beweglichen Lettern im tradierten Buchdruck. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Ausdruck für die Umweltzerstörung in der damaligen DDR mit gewesen, den er so aber auch rüberbringen konnte, ohne anzuecken in der Zensur mit diesem Begriff Bleibaum. Und so etwas findet man auch weiterhin bei ihm. Heute ist es das Verschwinden auch überhaupt dieser bäuerlichen Landschaften, damals vielleicht unter dem Vorzeichen der LPG, heute unter ganz anderen Vorzeichen. Und aus dieser Perspektive heraus bekennt er sich nicht zu irgendeiner politischen Richtung, zeigt aber, was verloren geht einfach. Und man kann ihn nicht instrumentalisieren politisch, weder von links noch von rechts. Das halte ich für einen der Vorzüge von Kirsten, dass er ein sehr anarchischer Typ ist, was wohl auch der poetischen Natur am meisten entspricht.
Für mich haben diese Gedichte etwas von sehr schön dahinfließenden Monologen und sie haben bei aller Bodenhaftung eine unglaubliche Dynamik. Da ist immer irgendeine Bewegung drin.
Ja, unbedingt. Wir haben ja schon gesagt oder versucht, uns diesem Phänomen anzunähern, wie genau diese Gedichte gearbeitet sind und trotzdem oder deshalb so einfach wirken. Meistens, ich glaube, bis auf eine einzige Ausnahme, sind all diese Gedichte in diesem Band und auch in seinen früheren Bänden zumeist en bloc gesetzt. Also wie ein einziger erratischer Block stehen sie da. Mhm. Und innerhalb dieses Blocks vollzieht sich eine erstaunliche Bewegung. Es gibt Enjambements, also dieses Übergreifen des Verses in die nächste Zeile, die für einen ganz spezifischen Rhythmus und eine Dynamik sorgen, sodass die Verse nicht einfach mit dem Versende gelesen werden können. Und wenn man sie liest, fällt einem auf, und das ist dieser typische kirstensche Sound, der sich so entwickelt, wie gezielt er mit Partizipien vor allem arbeitet. Und die Prädikate, also die Verben, werden erst Zeilen später nachgeliefert. sodass er eine Szenerie aufbaut, gewissermaßen den Vordergrund des Ganzen aufbaut und dann an seinen Landschaftsbildern die eigentliche Dynamik, ja, im Hintergrund oder im Himmel oder auch auf der Erde, die Spannung zwischen den Elementen auch einfügt mit ganz sparsam gesetzten Verben. Ja, eigentlich sind es die Partizipien, durch die diese Gedichte auch leben. Und ich kenne keinen anderen Dichter, der auf diese Weise damit umgeht.
Herzlichen Dank, Jan Volker Rönert. Mit ihm sprach ich über den Band Erdanziehung. Neue, sehr lesenswerte Gedichte von Wulf Kirsten, 93 Seiten, erschienen bei S. Fischer.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom, j'écris ton nom.
Die Depression tritt in unseren westlichen Wohlfahrtsstaaten so häufig auf, dass sie inzwischen als Volkskrankheit gilt. Die manische Depression ist eine Spielart davon. Was es für eine Tochter aus gutem Hause bedeutet, eine Mutter zu haben, die mit ihren extrem wechselhaften Gefühlen jede Situation dominiert, das schildert sehr offen und direkt die Französin Violaine Huysmans in ihrem autobiografischen Erstling »Die Entflohene«. Ihr Vater ist der prominente Autor und Philosoph Denis Huysmans. Ihre Mutter Catherine kam aus kleinen Verhältnissen und führte eine Tanzschule in Paris. Die 40-jährige Violaine Huysmans lebt heute mit ihren zwei Kindern als Lektorin in New York. Ihr starkes Debüt wurde in Frankreich im letzten Jahr mit dem Prix François Sagan ausgezeichnet. Brigitte Neumann über Die Entflohene.
Violaine Huysmans autobiografisches Debüt Die Entflohene ist ein Heldenepos über eine schwierige Mutter. Es erinnert an die zahlreichen Erfahrungsberichte anderer Töchter, wie sie in der Zeit der Frauenbewegung in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts verfasst wurden, etwa von Nancy Friday oder Marilyn French. In ihnen ging es um Solidarität mit den Opfern und Mütter wurden selbstverständlich als Opfer angesehen. Opfer, hinter denen sich, so die neue Lesart, womöglich Herrscherinnen, Göttinnen, Genies verbargen. Töchter und Mütter sollten gemeinsam zu neuer Stärke finden, so der Plan. Die fantasierte Gemeinschaft, eine manchmal sogar ersehnte Symbiose, verwischte Unterschiede und blendete die Egozentrik und Kälte mancher Mütter aus. Zeitweise galt es als antifeministisch, über das Unglück zu sprechen, das diese Mütter über ihre Töchter gebracht hatten. Violaine Huysmans nun spricht durchaus über das Unglück, das ihre Mutter über sie und die 2 Jahre ältere Schwester Elsa gebracht hat. Sie erzählt mit der Distanz der beschädigten Tochter von einer fesselnden, von allerlei Substanzen abhängigen, unzuverlässigen Mutter. Doch einen Abschnitt weiter folgt eine Eloge auf Maman. Wie schön sie war, eine wundervolle Tänzerin, ihre Kochkunst, ihre kecke Art. Einer der letzten Sätze im Buch lautet: Sie war meine Heldin. Punkt. Das klingt fast ein wenig trotzig, als wolle Huysmans sich gegen zu viel Kritik an Maman verwahren. Und so ist Die Entflohene ein Buch der unausgegorenen Mutterambivalenz.
Ja, sie hatte mir ihr Leben bis ins kleinste Detail erzählt. Aber um sie zu verkörpern, musste ich sie mir ausmalen, ausdeuten. Ich musste meinerseits die Erzählerin davon werden, um ihr ihre Menschlichkeit zu geben.
Violaine Huysmans ist keine Frauenrechtlerin, aber in ihrer Autobiografie folgt sie dem feministischen Narrativ. Eines Tages gibt sie der Mutter den Tipp, Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein zu lesen. Als ob das krankhafte Irrlichtern von Catherine Huysmans durch Einsichten in die Sinnhaftigkeit weiblicher Autonomie hätte gebessert werden können. Manisch-depressiv lautet die Diagnose der Ärzte. Im ersten Teil der Autobiografie schildert die Tochter, was das im Alltag bedeutet. Die Kinder müssen immer wieder mütterliche Schimpftiraden aushalten, wie diese hier.
Arme kleine Kröte, wenn du wüsstest, was ich alles für dich getan habe. Wie kann man so undankbar sein? Du kannst dir nicht einmal den Bruchteil der Opfer vorstellen, die ich für deine Schwester und dich gebracht habe. Wofür haltet ihr euch, ihr armseligen, dummen, kleinen Rotznasen? Seid ihr euch im Klaren darüber, dass ich euch jahrelang den Hintern abgewischt habe? Natürlich nicht. Meine Güte, ihr kotzt mich so an mit euren saudummen Problemen. Dann schlagt euch doch einfach mal selbst durch. Das habt ihr jetzt davon. Maman hat die Schnauze voll. Und Maman sagt, leckt mich.
Die Mädchen sind 10 und 12, da sehen sie im Fernsehen, wie die Berliner Mauer fällt. Der Fall der Mutter am gleichen Abend stellt den Zusammenbruch des Ostblocks allerdings in den Schatten. Nach zu viel Tabletten und Alkohol hatte sie einen Absturz. Der Vater holt den psychiatrischen Notdienst und Katharine kommt in die Anstalt. Ab da sind die Mädchen auf sich gestellt, denn der Vater will sie nicht bei sich haben. Seine Kinder, und er hatte etwa ein Dutzend mit verschiedenen Frauen, betrachtete er als alleinige Sache der Mütter. Da Katharine sich nicht mehr kümmern kann, müssen sich die Töchter bei verschiedenen Klassenkameraden einquartieren. Die Mutter ist nun die Entflohene, so der deutsche Titel des Buches, denn sie weigert sich, in der Anstalt ihre Töchter zum Besuch zu empfangen. Katharine Huysmans hat ihre Töchter, ihre Männer, sich selbst manchmal überschwänglich geliebt, manchmal überschwänglich gehasst. In jedem Fall waren ihre Gefühle überschwänglich. Maman war eine Naturgewalt, heißt es bei Violaine Huysmans lapidar. Teil 2 des Romans berichtet aus Katharine Huysmans Perspektive, wie sie von ihren Stimmungen gepackt wird, wie dem Rausch der Manie das Trümmerfeld der Depression folgt. Und die Töchter haben früh gelernt, dass Maman sie braucht, um ihre einzige längere Rolle im Leben weiterzuspielen, nämlich die Mutter zu sein. Teil 3 handelt vom Ende dieser Mutter. Als Katharine Huysmans sich umbringt, die Töchter sind da längst erwachsen und beruflich als Anwältin und Lektorin erfolgreich, empfinden Violaine und Elsa immer noch Schuld.
Wir waren gescheitert. Wir hatten sie verloren und mit ihr den Sinn unserer Existenz, diese unmögliche Mission, der wir zugrunde lagen. Egal wie viele Therapeuten uns sagten, wir seien nicht verantwortlich, nicht wir hätten unsere Mutter umgebracht, wussten meine Schwester und ich, was wir nun einmal wussten. Wir gründeten darauf, sie am Leben zu erhalten. Ja, wir waren verpflichtet, Unmögliches zu leisten.
Die Übersetzung von Eva Scharenberg lässt an manchen Stellen zu wünschen übrig. Wir gründeten darauf, sie am Leben zu erhalten, bedeutet, der Sinn unserer Existenz war, sie am Leben zu erhalten. Und so gibt es noch etliche andere Sätze, die man beim Lesen gerade rücken muss. Der Roman »Die Entflohene« spiegelt das Auf und Ab der manischen Depression wider. Er ist erschütternd und gleichzeitig schwer erträglich, denn er zeigt die Autorin als Gefangene der Krankheit ihrer Mutter, die offenbar über den Tod hinaus ihr Gift in das Leben der Töchter träufelt. Als habe sie völlig die Distanz verloren, idealisiert die Autorin ihre Mutter im letzten Teil des Buches als Heldin und Göttin. Im französischen Original heißt der Roman deshalb folgerichtig »Fugitif«. Parce que Reine, entflohen, weil Königin.
Brigitte Neumann über Die Entflohene von Violaine Huysmans aus dem Französischen von Eva Scharenberg. 256 Seiten erschienen bei S. Fischer.
Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. J'écris ton nom.
Die Norweger kommen. In diesem Jahr stellt sich das Land als offizieller Gast auf der Frankfurter Buchmesse vor und schon jetzt erscheinen viele norwegische Titel in deutscher Übersetzung. Dazu gehört auch der Roman Geschichte einer Ehe von Geir Gulliksen, 1963 in Kongsberg geboren. Hier bei uns ist er noch nicht sehr bekannt, hat sich aber in seiner Heimat schon längst einen großen Namen als Erzähler, Lyriker, Essayist und Dramatiker gemacht. In den 90er Jahren hat er außerdem als Lektor und Verleger eine ganze Schriftstellergeneration auf den Weg gebracht, darunter Karl-Ove Knausgard und Linn Ullmann. Geschichte einer Ehe ist Gulliksens achter Roman, Eberhard Falke stellt ihn vor.
Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, prophezeite ihnen der Herr viel Mühsal beim Gebären von Kindern und der Beschaffung von Nahrung, dass ihnen auch Plagen wie Ehestreitigkeiten, Liebesverrat, Scheidungsverfahren und Beziehungsknatsch aller Art bevorstanden, verschwieg er ihnen freundlicherweise. Doch dafür haben es Literatur, Theater und Film übernommen, sich mit derlei Themen gründlich auseinanderzusetzen. Zu den jüngsten Produkten dieser niemals endenden Sisyphos-Arbeit gehört der Roman »Geschichte einer Ehe« von Gere Gulliksen. Er erzählt von June und Timmy, die ein inniges Liebesleben führten und mit ihren zwei Kindern in idyllischen Verhältnissen lebten, bis die Liebe der Frau für ihren Ehemann erlosch und für einen anderen entflammte.
Diejenige, die mit mir zusammen war, gibt es nicht mehr. Denjenigen, der mit ihr zusammen war, auch nicht. Einst gab es uns, wir lebten zusammen, und jetzt ist dieses Leben vorbei. Und sie hat schon vergessen, wer wir waren. Sie ist außer Reichweite dessen, was geschah, und ich bin es auch.
Zweifellos, der Tod der Liebe, vor allem wenn er einseitig erlitten wird, ist ein großes, peinvolles Rätsel. Wie kann das sein, fragt sich Jun, dass von all dem, was vor kurzem noch war, auf einmal nichts mehr übrig ist? Um zu begreifen, wie das passieren konnte, erzählt er die Geschichte der Ehe mit Timmy aus seiner Sicht, wobei er jedoch zugleich ihre Perspektive mit einbezieht, indem er Beobachtungen festhält, Situationen rekonstruiert und Mutmaßungen anstellt. Dabei dürfte ihm die Katastrophe, die ihn da ereilt hat, gar nicht so unbegreiflich erscheinen, wie er sie jetzt empfindet. Denn als er sich in Timmy verliebte, hat auch er sich auf abrupte und brutale Weise von seiner vorherigen Frau, mit der er eine Tochter hat, abgewandt, was er sich völlig ungerührt in Erinnerung ruft.
Ich habe mich entschieden, will nur noch weg von dem Leben, das ich gelebt habe. Ich finde nicht, dass ich ihr eine Erklärung schuldig bin. Ich habe mich schon einer neuen Liebe versprochen und die neue Liebe wird kommen und alles andere wegwischen.
Mit diesem Verhalten lag Jun im Trend des Üblichen. Das ist der erotische Darwinismus, demzufolge die vitale neue Liebe überlebt und die geschwächte alte untergeht. Darum wirkt die Fassungslosigkeit, die er nun selbst als Liebesopfer an den Tag legt, ein wenig larmoyant. Aus diesem Grund hält sich die Empathie, mit der man diesen Romanhelden bei der Erforschung seines Eheschicksals begleitet, in Grenzen. Umso größer ist bei der Lektüre die Spannung, ob es ihm gelingt, über das altbekannte Trennungsunglück etwas Neues herauszufinden. Im Fall von June und Timmy beginnt die Entfremdung schleichend. Timmy, von Beruf Ärztin, lernt einen Mann kennen, der ebenfalls im Gesundheitswesen tätig ist und sie einlädt, an einem einschlägigen Projekt teilzunehmen. Tatsächlich erwacht ihr Interesse an ihm aber erst, als sie ihn in der Nachbarschaft wieder trifft und sich mit ihm zum Joggen verabredet.
Er lief geradewegs an ihr vorbei. Sie spielten miteinander. Doch in allem, was sie taten, lag auch eine ernsthafte Herausforderung. Er lief schnell. Er wollte es ihr nicht leicht machen. Sie liefen bergauf. Sein Po bewegte sich schön. Er sah fest aus, flacher als ihr eigener, ganz so, wie er sein sollte.
June dagegen bevorzugt die Langstrecke auf dem Liebeslager. Ausführlich schildert er das innige Sexualleben, das ihn mit Timmy verband. Durch die eingehende Vergegenwärtigung dieser intimen Szenen verengt sich Gulliksens Geschichte einer Ehe über lange Passagen hinweg zu einer Geschichte des ehelichen Verkehrs. Da würde man als Leser doch gerne häufiger das Schlafzimmer der beiden verlassen, um mehr über das Zusammenleben des Paares draußen in der Welt zu erfahren. Auch auf die immer erhellenden und unterhaltenden Einblicke, wie sich eine Beziehungskatastrophe im sozialen Umfeld widerspiegelt, muss man hier leider völlig verzichten. Offenbar ist der häusliche Sex für June, der als Journalist im Homeoffice arbeitet, der einzige Inbegriff ehelicher Intensität. Gern ergeht er sich dabei außerdem in libertären Fantasien darüber, mit seiner Frau und einem anderen Mann eine Triole zu veranstalten. Und wie schon mancher Kulturmensch vor ihm, träumt Jun von einer unzerbrechlichen Beziehung mit der Lizenz zu erotischen Nebenbeschäftigungen à la Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Timmy jedoch interessiert sich wenig für solche psychischen und geistigen Raffinessen der sexuellen Befreiung, sondern geht lieber mit dem Sportlehrer Harald zum Joggen, Langlaufen, Reiten und schließlich ins Bett. Jun sieht sich aus dem Paradies seiner einst so harmonischen Ehe verstoßen.
Ich sagte, wir müssten uns sehen. Ich müsse sofort mit ihr sprechen. Wir fuhren eine Runde, ich fing an zu reden und dann fing ich wieder an zu weinen. Ich sagte, ich hielte es nicht mehr aus, es sei wie Folter. Ich würde nur noch darauf warten, was passieren werde, dass unsere Familie zerstört werden würde.
Genauso kommt es dann tatsächlich. Daran kann auch ein letztes sexuelles Gnadengesuch des am Boden zerstörten Ehemannes nichts ändern. Neu oder überraschend ist an der Geschichte einer Ehe, die Ger Gulliksen hier erzählt, kaum etwas. Und leider fehlt dem Autor zudem jedes Gespür für Humor, der ja oft genug zur Erkenntnisförderung beitragen kann. Wer aber an dieses von vielen Emotionen bewegte Schlafkammerspiel mit dem auf jeder Seite geforderten Ernst herangeht, wird es dann doch nicht unberührt beiseite legen. Zumal immerhin eine profunde Einsicht ermöglicht wird. Dank ihres neuen sportlichen Liebhabers gewinnt Timmy Bewegungsmöglichkeiten, die sie zuvor mit Jun nicht hatte. Was nichts anderes heißt, als dass die Entscheidung für eine neue Liebe manchmal dasselbe ist wie die Suche nach einem neuen Leben.
Eberhard Falke über Geschichte einer Ehe von Ger Gulliksen aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. 222 Seiten erschienen bei Luchterhand. Außerdem haben wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorgestellt Weiß von Bret Easton Ellis, Kiepenheuer und Witsch, Milchzähne von Helene Bukowski, Blumenbar, Erdanziehung, Gedichte von Wulf Kirsten, S. Fischer Verlag und Die Entflohene von Violaine Huysmans, ebenfalls S. Fischer. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal anhören und nachlesen unter swr2.de, in der SWR2-App und in der ARD-Mediathek. Das war das SWR2 Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von Madeleine Peru und ihrem Album Anthem. Am Mikrofon war Anja Höfer. Losers, drunkards, fallen saints and suicides. I feel a fever break underneath my skin. The earth begins to shake, trees bending in the wind. The world's always changing, it's changing in my sleep. For the first time I'm praying for my soul to keep. All my heroes were rebels on the run. Plagiarizers, vagabonds, and vagrants everyone. But they lit fire in the shadows are my heroes. Cut pathways through the narrows on my that I still owe. How am I to shift and rise above the tide? How am I to live without them by my side? All my heroes are smaller than they seem. Malcontents, dreamers, ghosts in the machine.